insbesondere im Bereich Healthcare sprechen wir nicht von einer Zukunftsversion. Das Metaverse ist bereits da. Alle Beispiele, die ich erwähnt habe, die gibt es ja schon, die sind bereits im Einsatz. Wir klicken schon auf eine Vergangenheit zurück und auf eine Gegenwart und man kann direkt loslegen. Es ist nichts, auf was man noch warten muss.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
Erweiterte Realität, digitale Zwillinge, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen. Darüber sprechen wir in dieser Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Was bringt das Metaverse für die Patientenversorgung? Das fragen wir Thomas Zorbach. Wir, das ist meine Kollegin Isabel Aulela und mein Name ist Michael Reichmann. Wir beide gehören zur Redaktion der Medical Tribune.
Bei uns ist Thomas Zorbach. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von VM People, einer Agentur für immersive Markenführung in Berlin. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Unternehmen und Organisationen dabei, bessere Geschichten zu erzählen, wie er sagt. Das betrifft zum Beispiel die Diabetes-Selbsthilfe, ebenso wie Thriller-Autoren. Ausgestattet mit einem Headset und Controllern veranstaltet er Konferenzen und Partys, gibt Unterricht und Theaterkurse. Nebenbei erforscht er, wie Technologien wie Virtual, Augmented und Mixed Reality unser Leben verändern. Hallo Thomas.
Hallo.
Wir sprechen jetzt gerade per Videoübertragung miteinander. Was hätte es denn für einen Vorteil, wenn wir uns im Metaverse treffen würden, also als Avatare in einer virtuellen Umgebung?
Ja, ich würde es mal vergleichen mit einer Erfahrung, die ich schon in ähnlichem Kontext gemacht habe. Ich habe das ein oder andere Radio-Interview schon gegeben und da war ich in einem realen Studio. Und das ist natürlich immer eine gewisse Auswirkung, an welchem Ort man sich befindet. Was wir jetzt hier gerade machen, wir sitzen ja jeder in seinem einen Raum, jeder in seiner einen Raumkapsel und sind sozusagen über eine Videokonferenz miteinander verbunden. Wenn wir das in einem virtuellen Raum irgendwo im Metaverse machen würden, dann hätten wir ein ganz anderes körperliches Gefühl. Dann wären wir tatsächlich in einem Raum und hätten wir eine ähnliche Gesprächsatmosphäre wie in einem Studio, also so wie ich es im Radio schon erlebt habe. Dann wären wir beieinander und könnten uns vielleicht ganz anders aufeinander einstellen.
Welche Erfahrungen hast du denn im Metaverse schon gemacht? Wie sich das dann auswirkt?
Naja, wir alle sind wir ja vor 3 Jahren so ein bisschen aus unseren gewohnten Zusammenhängen rausgeworfen worden, als die Pandemie losging. Und für mich persönlich war das sowieso eine recht einschneidende Zeit. Ich bin zu der Zeit auch sozusagen, hatte eine Trennung hinter mir. Und was ich aber noch mindestens genauso stark empfunden habe, war die Trennung von meinem Team, also von meinen Mitarbeitenden bei VM People. Ne, wir haben uns auf einmal nicht mehr täglich im Büro gesehen, sondern saßen jeder eben zu Hause vor seinem Bildschirm. Und da ist was verloren gegangen. Und ich habe mir dann überlegt, was könnte man tun, damit man wieder mehr sich erlebt. Und bin dann auf die Idee gekommen, das vielleicht mal mit Virtual Reality Headsets zu probieren. Und dann habe ich, ohne dass die Teammitglieder das wussten, jedem eins zugesendet. Es kam als Überraschungspaket bei den Leuten an, mit einem Hinweis, wo wir uns treffen. Und dann haben wir uns eines Tages, Anfang Mai 2020, in einem virtuellen Raum mit einem Lagerfeuer getroffen. Und das war für uns alle tatsächlich ein Schlüsselmoment, weil wir das erste Mal seit Wochen wieder dieses Gefühl hatten, beieinander zu sein. Anders als in der, sagen wir mal, realen Welt, aber es war deutlich stärker als bei einer Videokonferenz. Und naja, das hat uns auf verschiedene Ideen gebracht, was wir damit machen. Wir hatten sowieso eine Konferenz in Planung, die sollte eigentlich 2020 physisch stattfinden. Und wir haben dann das in Teilen in der Virtual Reality gemacht mit 100 Leuten und es hat erstaunlich gut funktioniert. Wir haben ein sensationelles Feedback bekommen und das hat uns ermutigt, da dran zu bleiben an diesem Thema. Seitdem veranstalten wir regelmäßig Events, monatlich Vorträge. Wir haben schon für verschiedene Kunden gearbeitet, unter anderem ja auch für die Metrics. Ich unterrichte an der Uni, gebe Kurse in Virtual Reality und habe auch schon, es wurde gerade in der Einladung angesprochen, Theaterworkshop begeben. Ich möchte abschließend noch eine Sache erzählen, die besonders emotional war und das könnte vielleicht auch eine Brücke sein zu unserem Thema heute. Letzten Oktober stand ich kurz davor, Vater zu werden und meine Freundin ist ähnlich, sagen wir mal, auch ein bisschen technikbegeistert wie ich und wir haben uns vorab informiert, was kann man denn tun, wenn die Wehen einsetzen, um die ein bisschen zu lindern. Und tatsächlich gibt es Studien, dass quasi mit einem Virtual Reality Headset ebenso intervenieren kann wie zum Beispiel mit Medikamenten. Also dass es sozusagen die Schmerzen lindert. Und wir sind dann übereingekommen, dass sie das mal ausprobiert in den Wehen. Und das war dann so, dass ich aus Gründen auch nicht mit ins Krankenhaus konnte, als es dann soweit war. Und es hatte sozusagen einen doppelten Effekt für sie. Der einen Seite war es tatsächlich so, dass sie dann teilweise keine PDA bekommen hat oder gar nicht und später mit ihr dann in Verbindung sein konnte, obwohl ich, wie gesagt, gar nicht da war. Und das war tatsächlich ein sehr emotionales Erlebnis.
Thomas, wie muss ich mir das vorstellen? Wart ihr dann in einem virtuellen Geburtsvorbereitungskurs? Habt ihr Atemübungen gemacht oder was ist da passiert?
Nein, gar nicht. Wir haben einfach uns durch wunderschöne virtuelle Welten treiben lassen, die sehr weit wegfahren von einer Krankenhauswelt. Einfach sozusagen das Erleben von Farben, von Musik, es hatte sozusagen eine schmerzlindernde Wirkung in dem Augenblick.
Ja, das ist ja wirklich schon eine schöne Brücke in unser gesundheitliches Thema. Woran sollte man denn denken, wenn man an Virtual Reality, an Augmented Reality oder an Mixed Reality jetzt im Gesundheitsbereich denkt?
Ja, das sind natürlich jetzt einige Begriffe auf einmal gewesen. Ich glaube, an der Stelle wäre es gut, wenn man ein bisschen Definitionsarbeit zunächst mal leistet. Virtual Reality, VR, das, wie ich es gerade geschildert habe, ermöglicht den Nutzenden, komplett in eine andere Umgebung zu begeben, also raus aus der Welt, in der man gerade sich physisch befindet, hinein in eine andere. Und das ermöglicht zum Beispiel jetzt im Gesundheitsbereich Informationen, Inhalte ganz anders nochmal zu erleben, zum Beispiel im Kontext von Schulungen und quasi zum Beispiel körpereigene oder körperinterne Prozesse ganz anders erleben zu können, als man das zum Beispiel mit einer PowerPoint-Folie vermitteln könnte. Augmented Reality, AR, das fügt der realen Welt einen digitalen näher hinzu. Also sprich, man ist dann noch in der physischen Welt, aber man hat sozusagen im Gesichtsfeld Daten, die man erkennen kann, Bilder, mit denen man sozusagen seine Perspektive anreichern kann. Also man ist nicht ganz abgetaucht in eine andere virtuelle Realität. Und das kann man sich zum Beispiel sehr gut bei der Diagnostik vorstellen. Da wird es auch schon eingesetzt oder in der Chirurgie, um einfach präzisere Arbeit leisten zu können. Das sind so zwei Anwendungsfelder, die jetzt auch keine Zukunftsmusik sind, sondern die es schon gibt. Und dann gibt es noch Mixed Reality. Das ist im Prinzip eine Kombination aus der physischen und der simulierten Welt. Und da ist es so, dass man die Eintauchtiefe selbst regulieren und bestimmen kann. Das gerade jüngst vorgestellte Headset, die Datenbrille von Apple, die Apple Vision Pro, ist positioniert als Mixed Reality Gerät. Da gibt es sozusagen ein Rad, in dem man dann bestimmen kann, wie weit man die Welt, in der man sich eigentlich befindet, die physische Realität ausblenden und in diese simulierte Welt eintauchen kann.
Das heißt dann, dass es künftig sein kann, dass der Arzt während der OP zum Beispiel auch so eine Brille trägt und sich dann selbst aussuchen kann, ob er zum Beispiel in Virtual Reality einfach das Gelenk zum Beispiel vor sich sieht, dass er gerade operiert.
Ganz genau, so ist es. Und das ist sozusagen, wenn man so will, jetzt bei vielen Geräten aktuell ja noch so ein bisschen das Problem, gerade bei Virtual Reality Headsets, dass man eben ganz darunter verschwindet. Und bei diesen Mixed Reality Headsets ist es eben so, dass man dann nochmal ganz anders eben den Grad seiner Eintauchtiefe steuern kann und je nachdem, was man gerade tut, das entsprechend einstellen kann.
Jetzt hast du gerade dieses neue Headset von Apple erwähnt, was nächstes Jahr in den USA auf den Markt kommen soll. Dazu fällt mir auf, dass Facebook ja jetzt als Meta firmiert. Sind es eigentlich diese großen Player, die das Metaverse beherrschen werden?
Also die wollen natürlich auf jeden Fall da ein Wörtchen mitreden, weil sie für sich klar erkannt haben, dass es eben eine Zukunftstechnologie ist, die unser aller Leben bestimmt. Meta, wie gesagt, war da so entschlossen, dass sie sogar ihren Namen geändert haben, also abgeleitet eben von Metaverse, die Unternehmen umbenannt haben. Dafür, da muss man ja schon überzeugt sein, sagen wir mal, wenn man das macht. Ähnlich Apple jetzt. Es hat ja nicht unbedingt die Notwendigkeit bestanden, das sozusagen in den Kontext von Steve Jobs zu stellen und das mit One More Thing anzukündigen. Das macht man wirklich nur, wenn man ganz klar sagt, das ist ein Teil unserer Zukunft. Und wie gesagt, es wird so sein, dass die natürlich auch qua Marktmacht da mitspielen. Ich möchte aber bei der Gelegenheit daran erinnern, und das ist auch besonders sinnvoll, finde ich, im Kontext des Metaverse sich klarzumachen, was ja nichts anderes ist als eine neue Evolutionsstufe des Internets. Und ich möchte nochmal zurückblenden in die erste Phase, Ende der 90er Jahre, welche Unternehmen da quasi das Web bestimmt haben und die Geschicke. Namen wie Netscape, AOL und Yahoo, ne, das aus heutiger Sicht sind das Dinosaurier, die irgendwann gestorben sind, die es nicht mehr gibt, in der Form zumindest. Und genauso kann es natürlich jetzt passieren, dass neue Player erscheinen, so wie es in der zweiten Phase des Webs, sagen wir mal, in den Nullerjahren, als das Web 2.0 entstanden ist, die dann auf den Plan getreten sind. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit hier auch passieren. Also, dass es eben nicht die Unternehmen sind, an die man gerade denkt, an die wir jetzt gerade, über die wir jetzt auch gesprochen haben, sondern dass es andere Unternehmen gibt, die dieses Feld betreten mit neuen Ideen und neuen Innovationen.
Dann sprechen wir nochmal über Metaverse-Anwendungen im Gesundheitsbereich. Also unmittelbar aufdrängen tut sich Fort- und Weiterbildung eben mit dem Hinweis, virtuelle Übungen, beispielsweise von Operationen oder Notfallmaßnahmen, was man eben nicht dann am lebenden Objekt tun muss. Auch wird oft erwähnt Mental Health Tools, also gerade Anwendungen gegen Angststörungen, was man sich mehr unmittelbar vorstellen kann, dass man das in einem künstlichen Raum simulieren kann. Sind das die Bereiche, wo die Musik derzeit spielt?
Auf jeden Fall. Und ich möchte vielleicht auch, weil wir ja jetzt hier über quasi im O-Ton Allgemeinmedizin sind, von einer Erfahrung berichten, die ich am Wochenende gemacht habe. Ich war tatsächlich bei einer Fortbildung und da waren Allgemeinärztinnen aus ganz Deutschland da zusammengekommen in einem Hotel in Berlin. Und ich habe mir das so ein bisschen eben auf der Metaebene angeguckt, um mal zu verstehen, wie eigentlich Sofort- und Weiterbildung auch in Präsenz funktionieren. Das war aber auch, fand ich, inhaltlich spannend, denn es ging um das Thema Alzheimer. Da gibt es ja gerade viel Bewegung in diesem Feld, sowohl im Bereich Diagnostik, aber auch in der Therapie. Neue Verfahren, und es gab einen Referenten, der hat es auch spannend vorgetragen. Was hat er aber gemacht? Es war ja doch am Ende Frontalunterricht. Da stand jemand da, der hat Bilder vom Hirn gezeigt. Es gab Tabellen, Excel-Tabellen, Grafiken, alles sehr interessant. Aber wir wissen alle, dass das, was die Vermittlungsform anbelangt, seine Grenzen hat. Und was wir mit immersiven Technologien machen können, ist solche Inhalte ganz anders erlebbar machen. Also man spricht in dem Zusammenhang auch von Experiential Learning. Also das ist ein Begriff, der jetzt auch außerhalb von immersiven Technologien genutzt wird. Also Informationen aufnehmen durch eine sinnliche Erfahrung. Und das, da hat sozusagen die klassische Fort- und Weiterbildung, wie sie aktuell praktiziert wird, ihre Grenzen. Und zum Beispiel in Virtual Reality hätten wir da eine ganz andere Möglichkeiten. Zum Beispiel im Fall der Alzheimer-Erkrankung, da geht es ja um Plaques, die da im Hirn rumschwirren. Und in der Therapie ist es jetzt so, dass da Antikörper eingesetzt werden können, die sich dann sozusagen auf diese Plaques stürzen. Man kann darüber berichten, man kann Folien auflegen oder man kann Menschen mit reinnehmen auf eine Reise ins Gehirn und kann sie selber quasi dabei sein lassen, wenn das, was ich gerade geschildert habe, passiert. Und da ist es so, dass auch hier für die Menschen, die so eine Fort- und Weiterbildung besuchen, nochmal ganz andere Eindrücke entstehen und sich dieses vermittelte Wissen nochmal anders verankert.
Diese Anschaulichkeit, klar, das macht die Immersivität aus. Wie ist es denn bei diesen sogenannten digitalen Zwillingen? Also da ist ja die Idee, es gibt einen Test-Dummy, der dient einer Simulation. Man kann zum Beispiel die Auswirkungen bestimmter Ess- oder Sportgewohnheiten auf die Gesundheit in 20 Jahren extrapolieren. Wo kommen eigentlich all diese Daten her, die dann für so eine Simulation verwendet werden können?
Ja, also da gibt es natürlich unterschiedliche Quellen. Die können zum Beispiel stammen von Wearables, also von Geräten, die Menschen an sich tragen. Eine Watch, die solche Daten mittrackt. Können natürlich aber auch aus Krankenhäusern stammen oder aus Forschungsabteilungen. Also im Prinzip überall, wo Daten anfallen. Wichtig ist eben halt nur, dass sie anonymisiert sind, denn wir befinden uns ja hier in einem sehr sensiblen Bereich und das muss natürlich sichergestellt sein.
Das wäre auch meine Frage. Also wie ist es denn dann um den Datenschutz bestellt?
generell müssen hier die gleichen Standards angelegt werden wie an die Form des Webs, die wir aktuell kennen. Und da hat sich ja gerade in den letzten 10 Jahren viel getan. Ich finde, da sind wir weitergekommen. Einfach, dass da eine hohe Sensibilität herrscht, dass man als Reisender im Metaverse, ähnlich wie jetzt aktuell, wenn man sich durchs Internet klickt, sein Einverständnis geben kann, welche Daten erhoben werden, also sprich Datenschutz, dass ich das unter Kontrolle habe als Nutzender. Und natürlich neben dem Schutz muss auch die Datensicherheit gegeben sein. Also wenn Daten gespeichert, übertragen und verarbeitet werden, entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden, dass da nichts zu befürchten ist. Wir sind anders als sozusagen in der Evolutionsstufe des Webs, auf der wir uns aktuell noch befinden. Und ich glaube, wir können da ganz viel mitnehmen an Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten 20 Jahren mit dem Web 2.0 gesammelt haben, wenn jetzt dieser Raum Web 3.0 entsteht und da schauen, dass wir noch sensibler mit diesen Dingen umgehen.
Ja, gerade wenn man hört, dass dann Meta zum Beispiel daran ist, ein Metaverse zu entwickeln. Ich meine, das Sammeln von Daten ist ja ein Stück weit auch das Geschäftsmodell von zum Beispiel Facebook und anderen Meta-Unternehmen. Kann schon verstehen, wenn es dann noch Bedenken gibt. Und es ist wahrscheinlich wichtig, das dann gesellschaftlich auch so zu begleiten, dass da ein größerer Druck in Richtung Datenschutz entsteht.
Wie ich eben schon gesagt habe, ist es eben so, dass einem das bewusst sein muss. Und wie gesagt, ich habe eben schon angesprochen, vielleicht war es eben in dieser zweiten Phase des Web 2.0 so, dass man gerade am Anfang eben da auch, dass es keinen richtigen Diskurs gab, weder auf gesellschaftlicher noch auf politischer Ebene. Zumindest auch die kritischen Stimmen da nicht so laut vernommen wurden. Ich glaube, eben diese Erfahrung können wir jetzt eben mitnehmen und den Diskurs nochmal ganz anders führen, wenn es um die Expansion des Metaverse geht und um die Player, die damit würden.
Jetzt gibt's ja so eine ethische Diskussion zur künstlichen Intelligenz, weil man befürchtet, dass in den falschen Händen oder von den falschen Anwendern genutzt, könne sie verheerende Folgen haben für die Menschheit. Ethische Fragen beim Metaverse sind aber momentan überhaupt nicht in der Diskussion, oder? Oder spielt da nicht auch künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle dabei?
Ich glaube, wir sollten nicht den Fehler machen, diese zwei Zukunftsfelder voneinander zu trennen. Metaverse und künstliche Intelligenz gehören ganz eng zusammen. Und es wird natürlich jetzt auch schon in den verschiedensten Bereichen im Metaverse wird künstliche Intelligenz eingesetzt. Es ergibt quasi keinen Sinn, das getrennt voneinander zu sehen. Deswegen kann ich auch im Moment nicht verstehen, wenn gerade sozusagen auf Beraterebene das gegeneinander ausgespielt wird. Also Metaverse war vor 2 Jahren, und jetzt reden wir alle über künstliche Intelligenz. Das kann man mal getrost in die Tonne kloppen, weil man muss das sozusagen in Kombination sehen. Künstliche Intelligenz ist da, durchdringt alle Lebensbereiche, auch das Metaverse. Und wie mit jeder neuen Technologie ist es so, dass man die zum Wohle, aber halt auch zum Verhängnis der Menschheit einsetzen kann. Kennen wir aus der Waffentechnik, so ist es auch mit künstlicher Intelligenz. Und wir sind einfach hier auch als Gesellschaft aufgefordert, uns genau zu überlegen, was wir damit machen und entsprechend, wie soll ich sagen, unsere Stimmen zu erheben, wenn wir das Gefühl haben, es geht irgendwie in die falsche Richtung. Da kann ja jeder sozusagen mitreden. Das ist ja wiederum der Vorteil der Möglichkeiten, die es heute gibt.
Dann nochmal zur Übertragung von dem Metaverse eines Tages vielleicht in die Medizin. Zuletzt hat es ja die Videosprechstunde in die Versorgung geschafft, als etwas kleinerer digitalisierter Schritt. Als Goldstandard gilt aber weiterhin der leibhaftige Kontakt und die Videosprechstunde ist Ärzten ja teilweise noch nicht ganz einig darüber, wie sinnvoll das so ist. Gibt ja verschiedene Meinungen. Vergrößert sich denn durch virtuelle Anwendungen die Distanz zwischen Arzt und Patient?
Jetzt stellen wir uns doch mal einfach vor, wie so eine Sprechstunde eines niedergelassenen Arztes, einer niedergelassenen Ärztin so aussehen könnte, wenn er eine Datenbrille hat. Letztendlich ist das doch einfach ein Instrument, mit dem er sein Repertoire in der Praxis erweitern kann, vielleicht eben eine andere Form oder eine präzisere Form von Diagnose stellen kann. Wie gesagt, es ist ein Instrument. Es käme doch jetzt keiner auf die Idee zu sagen, ein Stethoskop oder ein iPad würde die Distanz zum Patienten erhöhen. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das ist einfach ein weiteres Besteck, was ein Arzt hat, die ihn unterstützt, ihm assistiert, seine Arbeit zu machen. So würde ich das sehen. Und darüber hinaus gibt es wiederum Behandlungsfelder. Ich nenne mal als ein Beispiel die Psychotherapie, wo ich der Meinung bin, und da habe ich auch schon einiges gesehen, wo quasi für ganz bestimmte Fälle nicht die Distanz vergrößert wird, sondern es insbesondere Patientinnen erleichtert wird, Zugang zum Arzt zu finden. Wie gesagt, Beispiel Psychotherapie. Da ist ja bekannt, dass viele PatientInnen mit Leiden sich schwer tun, überhaupt mal mit einer Therapie anzufangen, weil sie einfach die direkte Konfrontation mit ihrer Krankheit fürchten, allein sich auch persönlich mit jemandem in einem Raum physisch zu unterhalten. Und hier kann zum Beispiel die virtuelle Realität, sozusagen ein virtueller Arztbesuch im Metaverse, dazu beitragen, die Einstiegshürde herabzusetzen, sodass man sich eher traut, weil man eben nicht diese direkte Konfrontation mit der Therapeutin, mit dem Therapeuten hat. Ich bin alles andere als dieser Meinung, dass sich dadurch durch virtuelle Anwendungen die Distanz zwischen Arzt und Patient vergrößert. Das Gegenteil ist der Fall.
Thomas, schauen wir jetzt nochmal auf die Dienstleister, Hersteller, die es im Gesundheitswesen gibt und die Ärzte, Pflegekräfte, Apotheker, Heilmittelbringer mit ihren Angeboten unterstützen. Was kann Pharmaindustrie, Medizinproduktehersteller, IT-Firmen, andere anbieten, um eben die Heilberufe zu informieren über Dinge, die für ihre Tätigkeit notwendig sind?
Ja, ich würde zuallererst mal sagen, dass es um mehr geht als um Informieren. Eigentlich geht's darum, ja, Patientinnen und Patienten insgesamt einen besseren Service zu bieten und Mehrwerte zu schaffen und neue Lösungen zu kreieren, die mit anderen tradierten Mitteln und Wegen in dieser Form nicht möglich wären. Ein paar haben wir ja schon angesprochen. Ich kann gerne auch nochmal ein paar weitere aufzählen jetzt. Also wir haben schon ein bisschen über Diagnose gesprochen mittels Augmented Reality. Die Therapie haben wir auch schon angesprochen, aber da vielleicht auch mal noch ein Beispiel. Ich habe hier ein deutsches Startup besucht, die eine Virtual Reality Anwendung für Schlaganfallpatientinnen entwickelt haben. Das heißt, das ist also im Bereich Rehabilitation eine Alternative für bestehende Methoden, dass man in einer virtuellen Umgebung Alltagsverrichtungen trainieren kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe dann in einer Küche einen Obstsalat zubereiten müssen. Da waren verschiedene Früchte. Ich habe eine Liste bekommen und musste dann mich erinnern, nachdem die Liste weg war, welches Obst habe ich ausgewählt. Dann musste ich sozusagen motorische Übungen vollziehen. Und das mal als ein Beispiel, wie so eine Lösung im Metaverse aussehen kann, eine ganz konkrete. Ich habe auch schon gesprochen über die virtuelle Schulung und Fortbildung. Auch da habe ich schon mal eine ganz interessante Anwendung testen dürfen. Das Unternehmen heißt Stell dir vor. Und die entwickeln Simulationen zur Schulung von Klinikpersonal. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe einen Krankenwagen betreten und habe einen Notfallpatienten quasi versorgen müssen. Vor Ort musste erst mal rausfinden, was der hat. Das Ganze unter Anleitung. Das heißt, in diesem virtuellen Krankenwagen war eine Person, die mich angeleitet hat, also in dem Fall das Schulungspersonal. Und mir, wenn ich nicht selber weiter wusste, Tipps gegeben hat, was ich tun kann. Und wie gesagt, da, wenn man sich das irgendwie vorstellt, was es sonst für Alternativen gibt, ist einfach so, dass diese immersiven Technologien rund um das Metaverse unseren Möglichkeitsraum erweitern im Bereich Healthcare. Das heißt nicht, dass andere Mittel und Wege dadurch ersetzt werden. Sie werden aber ergänzt dadurch. Und Unternehmen, die sozusagen Produkte entwickeln, können sich das anschauen und überlegen, welche Lösungen können wir in diesem Bereich anbieten als Alternative zu den zum bestehenden Repertoire.
Hättest du noch ein Beispiel aus dem Bereich Diabetes?
Also im Bereich Diabetes fallen mir jetzt zwei Sachen direkt ein. Ihr hattet ja auch einleitend angesprochen, dass wir schon seit über 10 Jahren eine Community betreuen. Und sagen wir mal, das Erleben der Community hat schon oft eine therapeutische Auswirkung, dass man nicht alleine ist, dass man sich austauschen kann, dass man sich besprechen kann, eigene Erfahrungen aus dem Alltag teilen kann, auch mit Interventionsmethoden. Und man kann natürlich im Metaverse, die Idee vom Metaverse ist ja die eines sozialen Erlebnisraums, diese Community ganz anders zusammenführen, ne, in virtuellen Räumen. Wenn man ehrlich ist, ist das Internet, wie wir es kennen, obwohl es Social Media gibt, doch eine sehr einsame Veranstaltung. Und man sitzt allein eben vor seinem Rechner. Im Metaverse zum Beispiel Menschen mit Diabetes können sich dort treffen, austauschen und haben dabei das Gefühl, beieinander zu sein. Eine zweite Sache, die mir einfällt, und das darf ich ja sagen, dass ich mit meinem Team für euch eben eine Experience entwickle für die Future World. Das ist sozusagen euer virtueller Showspace, der ab Juli geöffnet wird, wo man sich angucken kann, was die Möglichkeiten, was dieser Erlebnisraum, von dem ich gesprochen habe, hergibt. Und dort entwickeln wir gerade eine Hyperglykämie-Experience, die es ermöglicht, mal einzutauchen in den Körper eines Menschen mit Typ 1 Diabetes, um zu verstehen, was passieren da eigentlich für Prozesse und wie fühlt der Mensch sich. Ich schließe noch was an, wenn man jetzt sich auch gerade über neue Formen des Medizinjournalismus, die sich anschaut, da gibt es ja zum Beispiel im Web auch immersive Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, eine Reportage. Zum Beispiel spricht man da ja von Scrawly-Telling, also das Inszenieren oder aus suchenden Perspektive gedacht, das Erleben einer Geschichte, indem man die Website hoch und runter scrollt und dann auf vielleicht auch interaktive Grafiken, Filme kommt. Wenn man das mal nimmt, dieses Scrawly-Telling, dann könnte man sagen, eine Form, medizinjournalistische Inhalte darzustellen in einer immersiven 3D-Welt, dann wäre das so eine Art Strolly-Telling. Das heißt, aus dem Englischen von to stroll, also herumspazieren. Man geht durch diese Welt, wie ich sie gerade geschildert habe, durch diese Experience. Man kann sich als Avatar durch sozusagen den Körper eines Typ-1-Diabetikers bewegen und auf diese Art und Weise durch das Herumspazieren erleben, was in diesem Menschen vorgeht und dadurch durch diese Simulation nochmal ein besseres, ein anderes Verständnis entwickeln. Das als ein Beispiel dann demnächst in der Future World.
Spannend. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also inwieweit ist es denn schon möglich, auch so körperliches oder haptisches Erleben im Metaverse nachzuahmen?
Also wie schon gesagt, ist sozusagen jeder Trip in das Metaverse durch das Aufziehen eines Headsets und das Eintauchen in die virtuelle Welt ein körperliches Erlebnis, weil man eben nicht mehr das Gefühl hat, in seiner eigenen Welt zu sein und mit anderen körperlich zu interagieren. Es gibt verschiedene, sagen wir mal auch, in dem, was man da erlebt mit Controllern, auch haptisches Erleben. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Stift aufheben würde, fühlt sich das und schreiben würde, fühlt sich das so an, als hätte man einen echten Stift in der Hand. Es klingt immer so ein bisschen verrückt fast, wenn man darüber redet und es selbst noch nicht ausprobiert hat. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das selbst mal auszuprobieren und sich einen Eindruck zu verschaffen, wie das Erleben dieser Welt ist. Man kann es wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier so rede, sehr schwer nachvollziehen. Das erschließt sich erst, wenn man es selbst ausprobiert hat.
Auf welchem Stand der Entwicklung ist denn das Metaverse im medizinischen Bereich bisher? Also sind das Dinge, über die man sich in den nächsten 5 Jahren Gedanken machen kann oder geht es eher um Jahrzehnte?
Das ist eine sehr gute Frage, weil sie mir die Chance gibt, einfach relativ klar zu sagen, insbesondere im Bereich Healthcare sprechen wir nicht von einer Zukunftsversion. Das Metaverse ist bereits da. Alle Beispiele, die ich erwähnt habe, die gibt es ja schon, die sind bereits im Einsatz. Wir blicken schon auf eine Vergangenheit zurück und auf eine Gegenwart und man kann direkt loslegen. Das ist nichts, auf was man noch warten muss. Diese Technologien sind vorhanden und stehen bereit für alle Leute, die sagen, ich möchte selber für mein Unternehmen Lösungen finden, um damit sozusagen den Service an Patienten zu optimieren.
Was dann wahrscheinlich noch fehlt, ist der Weg direkt in die Versorgung. Aber da gibt es wahrscheinlich noch keine Ansätze oder ist dir da was bekannt?
Auch wenn die Möglichkeiten da sind, ist es natürlich noch nicht so, dass es so ist wie mit Stethoskopen, dass sie jetzt überall in der Praxis umliegen. Hier stehen wir erst am Anfang der Entwicklung und da wird es sicherlich auch auf politischer Ebene noch einiges sozusagen an Diskursen geben müssen und vielleicht auch mehr Verbreitung sozusagen für die Use Cases, die ich angesprochen habe, sind tatsächlich oft noch gar nicht so im Bewusstsein drin, was man mit diesen Technologien ja bereits heute schon machen kann. Und der Schritt sozusagen in die Breite, der steht noch aus. Aber wie gesagt, wir erinnern uns an andere Meilensteine, auch was die technologische Entwicklung anbelangt, nehmen wir zum Beispiel mal das Smartphone, 2007 eingeführt. 2005 konnte sich kein Mensch vorstellen, dass so eine Technologie eine so schnelle Verbreitung findet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich Datenbrillen, dass sie ähnlich genutzt werden können wie ein Handy, was man heute aus der Tasche nimmt. Wir erinnern uns noch an die ersten Mobiltelefone. In den 90ern, da muss man auch so einen Koffer mit sich rumschleppen. Ähnlich ist es jetzt noch mit einem VR-Headset. Und wir werden hier eine sehr rasche technologische Weiterentwicklung erleben, die dann auch dazu führt, dass solche Geräte eine andere Verbreitung finden, auch in der Versorgung.
Das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Dann danke, Thomas, für den Einblick ins Healthcare Metaverse.
Vielen Dank, Thomas.
Medical Tribune wird die Entwicklung mit weiteren Berichten verfolgen, die Sie auch auf unserer Homepage medical-tribune.de finden können werden. Am 20.07. geht es weiter mit O-Ton Allgemeinmedizin. Dann spricht Katrin Strobel von der Medical Tribune mit Dr. Johannes Püschel über Long-Covid in der Hausarztpraxis. Hören Sie rein.
Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.